Herzlich willkommen zu Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Suscon, der Podcast für nachhaltige Investments. Heute getitelt mit Roadmap. Wie wird ein Asset Manager nachhaltig? Gesprächspartner ist Sonja Laut. Sie ist Chief Investment Manager bei Legal & General Investment Management. Und wer damit vielleicht noch nicht so viel anfangen kann, dem sei gesagt, Frau Laut war vorher die Leiterin des Managements, des Aktienmanagements bei Fidelity und lange Jahre Fondsmanagerin des DWS Top Dividende, damals noch unter ihrem Mädchennamen Schemann. Schön, dass Sie im Apparat sind, Frau Laut. Sprechen wir über die Roadmap einer Investmentgesellschaft hin zur Nachhaltigkeit. Wie groß ist der Druck in diesen Tagen aus Sicht eines Asset Managers, sich nachhaltigen Investments widmen zu müssen, sich nachhaltiger positionieren zu müssen?
Der Druck ist sehr groß und ich glaube, es ist auch gar nicht mehr eine Frage, ob man sich mit dem Thema auseinandersetzt oder nicht, sondern eigentlich vielmehr, wie weit man die Entwicklung schon vorangetrieben hat und wie gut man sich inzwischen aufgestellt hat. Interessanterweise, mein Unternehmen ist jetzt in England angesiedelt und interessanterweise ist die Entwicklung nicht unbedingt gleichmäßig. Wir haben hier durchaus regionale Unterschiede und Europa ist ganz klar dem Trend, sag ich mal, voraus und auch innerhalb von Europa sehen wir dann gerade in Skandinavien und auch in den Niederlanden nochmal eine verstärkte Entwicklung. Also als Asset Manager, insbesondere wenn man ja auch europaweit aufgestellt hat, ist es nicht unbedingt, dass die Kundennachfrage gleichmäßig ist, aber was wir durchaus sehen, ist, dass dies ein Trend ist, der sich wirklich in jedem Land inzwischen angesiedelt hat. In Bezug auf die ausschlaggebenden Treiber ganz klar Politik. Der Regulator spielt auch eine Rolle. Auch hier sehen wir regionale Unterschiede und es gibt verschiedenste Entwicklungen und Verabschiedungen, dass wirklich institutionelle Anleger insbesondere oder auch Pensionsfonds sich verstärkt mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Und das wiederum hat natürlich aus Kundensicht einen Einfluss auch wieder auf Asset Manager, weil wenn der Kunde natürlich von uns erwartet, dass wir dieses Thema aufgreifen und entsprechend in Investmentprodukten umsetzen, dann haben sie von der Seite nochmal Druck.
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Analyse seit nunmehr bald 20 Jahren. Und am Anfang gab es einige wenige Häuser, die sich mit dem Thema verbunden haben. Es waren nicht selten Schweizer Gesellschaften, die Pioniere da gewesen sind. In den letzten Jahren sind es mehr Häuser, die sich entsprechend positionieren und das bei sich implementieren. Und mittlerweile hat man den Eindruck, findet irgendwie ein Überbieten statt. Grün, grüner am grünsten. Dabei gibt es so Aussagen, die getroffen werden, wie 2025 werden alle unsere Investmentfonds, hörte man von mehreren Häusern, nachhaltig sein. Wie realistisch ist ein solches Zielfoto und wie sieht dieses Zielfoto überhaupt aus?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn sie hängt ja doch maßgeblich davon ab, wie wir nachhaltig interpretieren. Und da komme ich auch schon zu einem Punkt, der noch nicht wirklich sich etabliert hat, denn nachhaltig wird tatsächlich unterschiedlich interpretiert von einigen Politikern, unterschiedlich interpretiert von einigen Regulatoren und natürlich dann auch auf der Kundenseite finden Sie auch wirklich, wie Sie es gerade schon gesagt haben, es gibt verschiedene Grünstufen und insofern ist das noch etwas, was die Industrie sehr stark beschäftigt. Für mich steht eine Kernfrage im Mittelpunkt und zwar die, welche Rolle und welche Verantwortung wir als Asset Manager spielen, dadurch, dass wir Kapitalintermediäre sind und insofern natürlich eine ganz starke Verantwortung tragen, um eben Kernfragen wie Klimapolitik, soziales Ungleichgewicht und eben auch Gender Balance als ein anderes Topic zu adressieren. Und damit haben Sie so ein bisschen zumindest schon ein Rahmenwerk, wie Sie nachhaltig, sage ich mal, interpretieren können. Und für mich ist damit dann eben auch diese entsprechende Frage nach alle Investmentfonds nachhaltig. Was bedeutet das? Das bedeutet für mich erstmal, dass diese Kriterien, mit denen wir Nachhaltigkeit messen, als Grundbestandteil in unserer Analyse mit eingebettet werden. Das heißt, dass wir nicht versuchen, Nachhaltigkeit, sage ich mal, noch so im Abschluss an die Analyse mit anzuhängen, sondern dass die Analyse im Eigentlichen, das heißt die Analyse von Aktien oder auch anderen Investmentinstrumenten, durchaus von vornherein unter diesen nachhaltigen Kriterien untersucht wird. Und das klingt relativ einfach, ist aber natürlich, wenn Sie sich überlegen, wie die meisten Asset Manager aufgestellt werden, ein Riesenunterfangen. um hier tatsächlich den Research-Prozess, den Analyseprozess so umzustellen, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanke mit eingebettet wird in den eigentlichen Prozess. Und damit würde es Ihnen dann natürlich auch erlauben, zu sagen, dass wir bei einem, ob das jetzt 2020, 2025 ist, aber dass tatsächlich eben dieses Thema der Nachhaltigkeit mit eingebettet wird. Das bedeutet noch nicht, und auch das ist sehr wichtig zu verstehen, dass jeder Aktienfonds auch dann wirklich tatsächlich oder jeder Investmentfonds tatsächlich, sage ich mal, ein nachhaltiges Ziel hat. Für mich geht es erstmal darum, um diese Einbettung in den Prozess und dass eben das Thema der Nachhaltigkeit nicht mehr als ein zusätzliches Thema behandelt wird, sondern als ein grundsätzliches Thema, was einhergeht mit der Verantwortung, die einem Asset Manager eben auf sich nehmen, um diese großen Themen mit abzudecken.
Wenn wir mal uns zwei Anlageformen anschauen, die ja unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchaus kritisch zu sehen sind, dann würde ich Sie jetzt fragen, dürften die in einer nachhaltigen Gesellschaft, die von sich behauptet, dann 2025, wir sind nachhaltig, dürften die dann bei denen noch zu finden sein? Mein erstes Instrument wäre die amerikanische Staatsanleihe. Wenn ich unter ESG-Gesichtspunkten ein Staatenrating durchführe, gibt es ja eigentlich so eine Positiv-Negativ-Liste in den USA. Es gibt ja nichts, was sie eigentlich nicht erfüllen würden, was mit Blick auf ein Ausschlusskriterium von Bedeutung wäre. Heißt das dann, dass ein Haus, das sagt, wir sind komplett nachhaltig mit unseren Fonds aufgestellt, amerikanische Staatsanleihen nicht mehr kaufen kann?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage und ich denke, da geht es ja nicht nur dann um amerikanische Staatsanleihen, sondern der ganze Rohstoffkomplex ist vermutlich dann der zweite Aspekt, der hier mit reinspielt. Und das ist auch wieder ein sehr wichtiger Punkt, den sich jeder Asset Manager wirklich den jeder Asset Manager klären muss, inwiefern man dazu steht. Und hier kommt in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage auf, was passiert, wenn Sie als Asset Manager nicht nur aktive Investmentprodukte haben, sondern auch passive. Denn viele passive Produkte werden ja diese Entscheidung so nicht treffen können. Und insofern ist es wichtig, natürlich auch zu klären, inwieweit man mit einem puren Ausschlussverfahren die richtige Kapitalallokation erzielt. Wir bei Elgin, wir haben die Einstellung, dass wir das Thema Engagement und eben natürlich auch Verantwortung in Bezug auf Verbesserung wahrnehmen. Das heißt, hier kommen wir dann in diesen ganzen Bereich des Stimmrechtsverhaltens und natürlich auch entsprechend unsere Kritik offen zu legen und entsprechend auch dann aber zu versuchen, Verbesserungsvorschläge zu machen, damit hier eine Entwicklung stattfindet hin zum Besseren. Ich glaube, es ist etwas einfacher zu erklären, wenn ich das Thema Rohstoffe aufgreife. Wir haben ein Modell entwickelt hier bei uns, das sich mit der Zusammensetzung des Energiemixes auseinandersetzt, unter der Annahme, dass wir natürlich mit dem Paris-Akkord einhergehen möchten, also in einer 2-Grad-Welt leben. Und in diesem Modell geht eindeutig hervor, dass natürlich ein Riesentrend hingeben wird zu alternativen Energiesources, aber trotzdem in dem Endmodell durchaus auch herkömmliche Energieressourcen vorhanden sind. Und insofern geht es für uns darum, dass Ausschluss nicht immer die richtige Antwort ist und für uns das Thema Engagement, kritisches Engagement, Stimmrechtsverhalten, um dann natürlich auch das Ergebnis zu verbessern, noch viel stärker im Vordergrund steht.
Die Antwort ist ja schon fast wie bei Jeopardy, weil sie ist ja schon fast die Antwort auf meine nächste Frage, die ich dann formulieren würde. Meine zweite Anlageklasse wäre Gold gewesen. Sie haben schon über Rohstoffe gesprochen. Gold ist aber ja nun was viele als eine letzte Währung bezeichnen. Gerade aus diesem Grund auch gerne bei sich in den Portfolien drin haben. Aber unter nachhaltigen Gesichtspunkten, Stichwort Schwermetallauswaschung, die teilweise unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Goldminen, ist das natürlich ein sehr sensibles Thema. Ist das dann etwas, wo man sagen muss, das muss man dann ausklammern, das ist unter nachhaltigen Gesichtspunkten nicht abdeckbar?
Da werden Sie mit Sicherheit, und das ist vollkommen richtig, der Rohstoffkomplex an sich ist unter vielen ESG-Kriterien sehr kritisch zu betrachten. Nur was ich versucht habe gerade darzulegen, ist eben dieser Aspekt, dass Teile dieses Rohstoffkomplexes durchaus ihren Wert haben und natürlich auch Sinn machen auch in dem zukünftigen Energiemix. Das heißt eben für uns, die Verantwortung, wie wir sie sehen, ist, dass wir uns mit den Unternehmen auseinandersetzen müssen und dann natürlich auch entsprechend die Kritikpunkte hervorbringen um entsprechend dann eine Auswahl zu treffen. Nur wir glauben, dass eine, sag ich mal, ein kategorischer Ausschluss eines bestimmten Segments nicht zu dem erwünschten Ziel führt, nämlich in Bezug auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Adressierung obviously der ganzen ESG-Kriterien, die dort eventuell kritisch anfallen. Wir glauben, dass wir eben als Kapitalintermediäre eben diese Kritik laut machen müssen und dann natürlich auch bestimmten Unternehmen die Möglichkeit geben müssen, sich zu verbessern, weil um das Thema Kapitalallokation eben zu verbessern und aber natürlich auch grundsätzlich die Gesamtumstände zu verbessern. Also wir glauben ganz stark daran, dass wir wir wollen unseren Platz am Verhandlungstisch behalten. Deswegen nehmen wir unser Stimmrechtsverhalten auch wahr für die passiven Produkte, die wir managen, um eben hier dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Die Produktpalette eines Anbieters, der nachhaltig sein will, ist dann eine Sache. Woran kann ich denn erkennen, wie nachhaltig der Asset Manager selbst ist? Also nicht nur, wie er seine Fonds und seine Investment aussucht, sondern Personalführung, Fuhrpark und so weiter. An welchen Parametern kann ich denn festmachen, dass der Asset Manager die Nachhaltigkeit auch selbst implementiert hat? Ich weiß, dass der ein oder andere Prüfsiegelanbieter sagt, das ist für uns ja auch ein Kriterium, was wir hinterfragen wollen, wenn wir Siegel für nachhaltige Investments verleihen.
Absolut. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich schon ein paar Mal das Stimmrechtsverhalten angesprochen. Das heißt, wenn ich als Asset Manager mich hinstelle und kritisch mich über andere Unternehmen äußere, dann muss ich natürlich die gleichen Kriterien auch für mein eigenes Unternehmen anlegen. Und hier würde ich sagen, dass jeder Asset Manager durchaus, sage ich mal, diese ESG-Kriterien, die angelegt werden für die Unternehmensanalyse, auch aufs eigene Unternehmen angelegt werden. Und da kann man durchaus einige schon mal sich anschauen. Relativ simpel ist es, sich Vorstand und Aufsichtsrat anzuschauen. Wie ist die Zusammensetzung? Wie viele Frauen? Die Frauenquote? Bezahlung ist ein großes Thema. Nicht? Wie fair ist die Bezahlung von Vorständen, Aufsichtsrat? Wie stark sind die eingebunden in die Unternehmensziele und ähnliche Komponenten? Also all das, was wir kritisch hinterfragen bei der Analyse von Unternehmen, müssen wir genauso kritisch uns selbst, sag ich mal, auf die Fahnen schreiben und hinterfragen. Insofern ist das etwas, was auch durchaus publik gemacht werden sollte, weil wenn ich bei der Hauptversammlung gegen ein Unternehmen stimme, dann sollte ich besser sicherstellen, dass ich nicht ähnliche Kritikpunkte zu Hause im eigenen Unternehmen finde.
Jetzt haben Sie das Thema Gender gerade angesprochen, dann hake ich natürlich gleich nach. Wie wichtig ist denn dieses Kriterium paritätische Ämterverteilung in Firmen für Sie? Ist das ein wirkliches Selektionskriterium, an dem Sie es im Zweifelsfall scheitern lassen? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, ist nice to see, so sollte es sein?
Nee, also wir sind definitiv, nice to see ist nicht mehr gut genug. Aber natürlich zwischen nice to see und Parität gibt es eine ganz große Grauzone. Und ich denke, dass zumindest mal eine 30%-Marke erreichbar sein sollte. Und das sollte auch das Ziel sein. Ich denke, wenn man hier direkt auf Parität gehen würde, dann ist einfach die realistischerweise der Pool an Frauen, also das Universum an Frauen, die diese Jobs machen könnten, noch nicht groß genug. Das ist insbesondere natürlich in der Finanzindustrie und in anderen Industrien sehr, sehr offensichtlich. Und insofern sollten die Ziele, die wir setzen, auch realistisch sein. Aber ganz klare Ansage, nice to have ist nicht mehr gut genug. Und die Unternehmen, die nicht uns glaubwürdig darstellen können, wie man dieses Ungleichgewicht adressiert, da haben wir auch durchaus schon auf Hauptversammlung dann gegen den Vorstand gestimmt, um klarzumachen, dass eben, ne, das ist ein ernstzunehmendes Thema. Und das sollte auch durchaus in der Prioritätenliste relativ weit oben stehen bei jedem Vorstand.
Sie haben eben gesagt, bei der Kontrolle der Unternehmen, da seien die Themen, ich übersetze das jetzt mal, Governance wichtig, nämlich zum Beispiel auch die Zusammensetzung der Vorstände und Aufsichtsräte. Was sind weitere Prüfmerkmale, wo Sie sagen würden, das muss eigentlich in einem Haus, das von sich selbst sagt, nachhaltiger Asset Manager zu sein, das muss da stimmen. Ich rufe Ihnen mal ein, zwei Dinge zu. Green Property, was die Liegenschaften angeht, einen Betriebsrat. Müssen die Elektroautos fahren, ja oder nein? Sind da noch Kugelschreiber zu finden oder haben wir da nur noch Holzstifte?
Ja, das sind alles wichtige Beispiele. Wir würden das unter dem sogenannten Carbon Footprint zusammenfassen. Also wir schauen dann schon natürlich auch, inwiefern hier eben dass die Organisation an sich darauf bedacht ist und eine gewisse Anerkennung hat für diesen Carbon Footprint, dass der also auch gemessen wird. Und auch das fließt ein. Diversifizierung, also wir haben über die Personalbasis gesprochen. Da geht es nicht nur ganz simpel um die Balance zwischen Männern und Frauen, sondern auch durchaus, was diese ganze Diversifizierung angeht. Gender ist eine Sache, aber kognitive Diversifizierung ist uns wichtig und natürlich auch andere Minderheiten, all das wird aufgegriffen. Wir haben im Ganzen 28 Faktoren, von denen 17 sogenannte Governance-Faktoren sind, wo sie tatsächlich das gesamte Unternehmen durchleuchten, um darzustellen, wie nachhaltig ein solches Unternehmen ist.
Naja, Sie reisen ja am 5. September, wie ich weiß, zum Sustainability-Kongress in Bonn an. Da werden wir uns dann anschließend mal Ihr CO2-Neutralitätszertifikat reisen lassen. Dann wissen wir, ob Sie schon auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sind. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, ein Asset Manager, der bisher noch nicht nachhaltig war, will das werden. Welche Schritte sind notwendig, um das anzugehen? Beispielsweise mit Blick auf Research, beispielsweise mit Blick darauf, sein Personal in diese Richtung zu schulen. Ist es besser, dann outzusourcen, dasselbe aufzubauen? Was würden Sie einem Asset Manager raten?
Ich bin der Meinung, dass diese Nachhaltigkeitskriterien tatsächlich nur sinnvoll, sag ich mal, umgesetzt werden können und auch in den Investmentprozess integriert werden können, wenn sie, sag ich mal, im Haus gelebt werden und dann entsprechend auch es klar ist, dass dies nicht, sag ich mal, ein nachgelagerter Analyseschritt ist, sondern durchaus eben Part und Parcel, also wirklich ein Teil des Research-Prozesses. Also im ersten Schritt wirklich geht es ein Stück weit darum, den Prozess zu untersuchen, den Research-Prozess und entsprechend auch erstmal Nachhaltigkeit zu definieren. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir haben 28 Kriterien definiert. Davon sind 17 eben auf die sogenannte Governance-Seite fokussiert und die weiteren befassen sich dann mit dem Environment und mit dem Social-Aspekt. Damit haben Sie schon mal ein Rahmenwerk, mit dem sich die Mitarbeiter auseinandersetzen können. Das gibt Ihnen eine Idee, was erwartet wird und wie eben diese Kriterien auch tatsächlich in den Research-Prozess mit eingearbeitet werden können. Ganz wichtig ist eben diese Integration von den relevanten Kriterien in den Analyseprozess, sodass wirklich jede Analyse von Grund auf mit diesen Kriterien eben gespickt ist und entsprechend natürlich dann auch das Resultat, also der Report, der da rauskommt, sage ich mal, ohne dass es aufgesetzt klingt, tatsächlich ESG-Kriterien mit berücksichtigt. Ganz wichtig ist dann natürlich auch das Stimmrechtsverhalten und das Unternehmensengagement, weil das sind beides ganz extrem wichtige Teile. Das eine ist, um tatsächlich auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken publik zu machen. Für mich ist eben diese Verantwortung, die ein Asset Manager hat, sehr, sehr stark an dieses Stimmrechtsverhalten gekoppelt. Aber wie ich auch vorhin schon sagte, es geht nicht nur darum, gegen einen Vorstand zu stimmen oder kritisch auf einer Hauptversammlung zu sprechen. Es geht dann natürlich auch darum, hier tatsächlich Partnerschaften aufzubauen und dieses Unternehmensengagement sollte dann natürlich auch über die Analysten so weit fortgeführt werden, dass dann auch entsprechend Vorschläge gemacht werden, wie man entsprechende Kritikpunkte, die hier in den Vordergrund gerückt worden sind, auch beheben kann und wie es besser gemacht werden kann in der Zukunft. Und damit haben sie dann tatsächlich einen integrierten Investmentprozess, was dann allerdings auch noch sehr wichtig ist, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist, wie definieren wir denn eigentlich einen nachhaltigen Investmentprozess? Heißt das, dass jeder Fonds nur in sehr gut bewertete Unternehmen investieren kann? Sollten es Fonds sein, die sich nur mit dem, sag ich mal, Carbon Footprint beschäftigen? Sollte es einen Fonds geben, der sich nur mit der Reduktion von Carbon Emissions beschäftigt? Da haben wir auch noch, sag ich mal, ein sehr breites Feld, weil dieser Gedanke, was ein Fonds eigentlich erreichen soll, das heißt, was ist eigentlich der Einfluss von diesem Investmentprozess mit unter Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien. Und insofern ist das für mich eigentlich ein nachgelagerter Schritt. Wenn ich es als Asset Manager schon mal schaffe, dass mein gesamtes Investmentteam in der Lage ist, Nachhaltigkeitsrisiken zu identifizieren, zu klassifizieren und in den Investmentprozess mit einzubauen, glaube ich, haben wir schon mal einen Riesenschritt geschafft, um dann natürlich dann im zweiten Schritt mit der Kundennachfrage zusammen rauszufinden, was sind denn hier eigentlich die sinnvollsten Produktlösungen, um bestimmte Themen aufzugreifen.
Ich nehme an, das Ganze ist aber ja auch eine Frage von Ressourcen und von Geschwindigkeit. Also wenn ich bis heute noch kein nachhaltiges Research habe, eins aufzubauen, ist nicht von heute auf morgen gemacht. Man könnte sich aber, ich sage mal, auch ab morgen Daten von Sustainalytics oder ISS Research oder was es nicht alles gibt, liefern lassen, um dann letzten Endes das in seine Prozesse zu implementieren. Umgekehrt ist natürlich die Frage, eigenes Research aufzubauen, wie viel Personal brauche ich dafür? Habe ich die Gelder dafür? Ich muss mir erstmal diese Mitarbeiter suchen. Deshalb, das ist doch auch eine Frage, die abhängig ist von der Größe des Hauses beziehungsweise von der Geschwindigkeit, mit der sie sich positionieren möchte.
Ja, absolut. Da haben Sie recht. Ich glaube, den Fall, den ich vorher geschildert habe, ist mehr bezogen auf ein Unternehmen, was schon einen Investmentprozess und einen Researchprozess hat. Das heißt, dort sind schon Analysten vorhanden und entsprechend geht es hier mehr um die Integration und die Definition, wie man Nachhaltigkeit in den Prozess mit einbindet. Sie haben recht, es gibt natürlich externe Provider und es hängt sehr stark davon ab, wie groß man ist und inwiefern man diese Nachhaltigkeitsscores, die da zur Verfügung gestellt werden, wie man die verwenden möchte. Es gibt, was wir im Moment sehr, sehr stark sehen, ist, dass sehr viel eben investiert wird in dieses sogenannte Best-in-Class. Also sie investieren in Unternehmen, die ein sehr hohes Rating haben auf Basis dieser Nachhaltigkeitskriterien. Und das ist durchaus auch eine Möglichkeit, das abzubilden. Ich komme nochmal zurück auf das Thema Verantwortung, die Asset Manager haben. Nicht nur natürlich, um in Unternehmen zu investieren, die schon sehr gut sind. Aber da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Unternehmensengagement. Was mache ich denn mit Unternehmen, die noch nicht so sehr gut dastehen auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien? Da sind wir der Meinung, haben wir immer noch eine Verantwortung, hier tatsächlich auch als Partner zur Seite zu stehen, um entsprechend hier eine Verbesserung herbeizuführen. Also auch das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Grundposition ist und wie entsprechend dann eine Strategie implementiert werden kann.
Sie haben eben Prozess angesprochen und ich spreche nochmal Marketing an, grün, grüner am grünsten. Wenn ich jetzt Anwender bin, im Sinne des Investors oder ich bin Berater und stehe jetzt Investmentgesellschaften gegenüber, die mir, wie in diesen Tagen häufig zu beobachten, fast ausnahmslos alle erzählen, sie hätten schon lange eine Expertise zu diesem Thema. Wie kann ich denn durch Fragen herausfinden, wer da wirklich einen, ich sag mal, über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte bewährten Prozess bei sich hat, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und wer in Anführungsstrichen ein Trittbrettfahrer ist. Wie kann ich das herausfinden?
Ja, ich denke, die wichtigsten Fragen einmal dazu sind das große Thema Stimmrechtsverhalten und das Engagement mit Unternehmen. Wie wird das dargestellt? Wie wird in der Regel abgestimmt? Wie wird eben dieses Stimmrechtsverhalten im Vorhinein abgestimmt? Und wer bestimmt eigentlich die großen Themen, die bei den Hauptversammlungen angesprochen werden? Das Zweite, kann man sich durchaus mal einen Research Report dann geben lassen von dem Haus, wie tatsächlich also Nachhaltigkeitskriterien in der Analyse mit eingebunden werden und wie dann eigentlich in einer Empfehlung für eine bestimmte Aktie oder für eine bestimmte Unternehmensanleihe, inwiefern hier tatsächlich Nachhaltigkeitskriterien Einfluss nehmen und wie der Analyst zu der entsprechenden Meinung gekommen ist. Das sind für mich die beiden wichtigsten Punkte, die mir aufzeigen, wie ernst der Asset Manager das Stimmrechtsverhalten und damit die Verantwortung nimmt. Und zum Zweiten eben, wie erfolgreich der Asset Manager war, Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess mit einzubetten, ohne dass das nur so ein kleines Kästchen nicht am Ende des Research Reports ist, das sagt, oh ja, hier ist ESG und hier ist unser View.
Was halten Sie in diesem Zusammenhang von Fondsratings beziehungsweise von Prüfsiegeln, die ja vielen so ein Nachhaltigkeitsbewertung auf den ersten Blick sind? Sagen wir mal als Beispiel die Globen, die Morningstar verleiht in der Überprüfung der Einzeltitel.
Ja, es ist schwierig. Ich bin der Meinung, dass eben die Datenqualität in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien, die ist schon deutlich besser geworden. Aber ich bin der Meinung, sie wird sich noch deutlich weiterentwickeln. Das heißt, Sie haben hier so eine Entwicklungsphase, die noch nicht abgeschlossen ist und die entsprechend natürlich auch bedeutet, dass diese Prüfsiegel so ein bisschen im Moment mir natürlich nachweisen können, dass der Fonds mit Sicherheit in eine Gruppe von Unternehmen investiert, die auf Basis der momentanen Nachhaltigkeitskriterien, sag ich mal, in das höhere Segment investiert. Nur bin ich der Meinung, dass das ganze Thema der Messung noch nicht wirklich vorangeschritten ist, weil es ist immer noch nicht so ganz klar, was der wirkliche Impact, was der Einfluss ist dieser Nachhaltigkeitskriterien. Und wir noch deutlich besser werden müssen als Industrie, Standards zu entwickeln, was wir überhaupt messen wollen. Das habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ist es nicht? Ist es der Carbon Footprint? Ist es die Reduktion von Carbon-Emissionen? Nicht, was möchten wir erreichen? Und bislang ist natürlich sind diese Nachhaltigkeitsfonds immer noch so ein bisschen breiter aufgestellt. Und ich denke, dass in der Zukunft und natürlich auch mit besserer Datensammlung und Datenmessung wir deutlich besser werden können, um tatsächlich auch spezifischere Produktlösungen auf den Markt zu bringen, die auch tatsächlich spezifische Themen aufgreifen, ob das jetzt um den Klimawandel geht, ob das um soziale Komponenten geht, ob das tatsächlich nur einen Governance-Fokus hat. Da gibt es viele spezifische Dinge, die dann mit Sicherheit auch noch besser aufgegriffen werden können, wo wir aber, bin ich der Meinung, im Moment noch nicht wirkliche Messungslösungen haben, um das kompetent darzustellen.
Da ist unsere Überschrift ja Roadmap, wie wird ein Asset Manager nachhaltig, und damit verbindet sich natürlich die Frage, wenn einer das bisher noch nicht ist und er fängt jetzt an, wie geht er am besten vor? Wird er erstmal, und das ist zum Beispiel bei einigen Häusern zu beobachten, dass einzelne Produkte, die speziell auch viel von institutionellen Anlegern nachgefragt werden, die ja derzeit durch die Richtlinien vorgegeben eine sehr starke Orientierung an ESG haben, solche Produkte nicht meiden. Also dann, da folgt man dem Druck quasi am schnellsten und gibt dem nach. Ist es besser, eine ganze Produktfamilie vorzubereiten oder eine umzurüsten, die es gibt, und zu sagen, mit dieser Gruppe von Fonds fangen wir mal an, oder erstmal alle seine Hausaufgaben zu machen und zu sagen, irgendwann, wenn wir das nachhaltige Management implementieren können, dann tun wir es für alle Fonds. Wie ist man das vielleicht zur Veranschaulichung von Ihrer Seite, wie ist man in Ihrem Hause vorgegangen und hat es bei Ihnen gemacht? Sie sind ja einen Teil des Weges schon gegangen.
Ja, wir sind einen relativ großen Teil des Weges schon gegangen und wir arbeiten tatsächlich im Moment sehr stark an der vollständigen Integration aller Komponenten. Also als Legal & General Investment Manager sind wir sehr bekannt für unser Stimmrechtsverhalten, weil wir sind weltweit der 11. größte Asset Manager und wir stimmen mit einer Stimme ab. Also unser gesamtes Aktienkapital, was wir investiert haben, stimmt tatsächlich in eine Richtung ab, und das ist außergewöhnlich. Das finden Sie ganz, ganz selten und ist etwas, wofür wir sehr viel Lob bekommen, weil es tatsächlich eben uns erlaubt, über die Größe, die wir haben, tatsächlich auch Druck auszuüben auf Unternehmen in Bereichen, die wir als sehr wichtig empfinden. Wir haben als Gesellschaft auch einen sogenannten Climate Pledge verabschiedet, dass wir uns tatsächlich aktiv mit den größten Unternehmen der Welt auseinandersetzen, um eben Dinge, um den Klimawandel eben zu besprechen. Und wir scheuen uns auch nicht, hier tatsächlich die besten und in unseren Augen nach unserer Analyse schlechtesten Unternehmen publik zu machen. Und das hat uns wirklich sehr, sehr weit nach vorne gebracht und ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Teil des gesamten Nachhaltigkeitsprozesses. Wichtig ist, unser Corporate Governance Team ist unabhängig. Die berichten direkt an den Vorstandsvorsitzenden. Die sind also nicht Teil des Investment Teams und haben damit eben diese Unabhängigkeit, dieses Stimmrechtsverhalten auszuüben. So, jetzt sind die unabhängig. Das heißt nicht, dass die nicht eingebettet sind in unseren Investmentprozess. Aber was wir machen ist, wir haben unsere eigenen Nachhaltigkeitskriterien, wir haben auch unsere eigenen ESG-Scores, die wir für unsere passive Produktpalette verwenden. Und wir haben auch unsere aktiven ESG-Views, die dann eben in unseren mehr aktiv gemanagten Fonds, untergebracht werden. Was wir hier versuchen jetzt im nächsten Schritt ist, tatsächlich alle Komponenten zu verbinden, sodass unser Stimmrechtsverhalten, die Kritikpunkte, die unser Corporate Governance Team aufbringt für einzelne Unternehmen, alle integriert werden in eine Research-Plattform, sodass alle unsere Fondsmanager die Möglichkeit haben, Nachhaltigkeitsrisiken zu identifizieren und auch darüber zu sprechen und in den Investmentprozess mit einzubetten. Das heißt nicht, dass alle unsere Fonds automatisch dann natürlich auch ein zum Ziel haben, nicht, sag ich mal, Carbon Emissions zu reduzieren, aber es erlaubt uns im ersten Schritt tatsächlich diese Nachhaltigkeitsprobleme zu identifizieren auf Portfolioebene und dann natürlich auch im zweiten Schritt zu adressieren und entsprechend, sag ich mal, auf ganzer Basis hier eben diese Kriterien mit einzubetten. Und insofern fühlen wir uns hier sehr gut aufgestellt. Zum Thema der Produktpalette, da haben Sie ganz recht, das ist immer noch nicht ganz klar definiert und ist auch nicht ganz eindeutig, was der beste Schritt ist. Für mich geht es darum, dass wir im zweiten Schritt jetzt tatsächlich sagen können, dass alle unsere Fonds mit unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken gemanagt werden. Wir haben darüber hinaus noch eine Produktpalette, die nennt sich Future World. Und die geht einen Schritt weiter, weil die würde dann auch entsprechend tatsächlich Unternehmen direkt ausschließen, die unsere Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen. Also insofern, wir haben hier, sag ich mal, eine mehrschichtige Produktkategorie und ich denke, das ist auch durchaus richtig, denn tatsächlich ist die Nachfrage von Kunden immer noch sehr, sehr, sag ich mal, unterschiedlich. Wir haben viele Kunden, die sehr stark daran interessiert sind, sag ich mal, kategorisch einzelne Segmente oder auch Sektoren auszuschließen. Insbesondere geht es hier natürlich um Öl, also die Rohstoffkomplexe. Viele möchten auch gerne, dass Tabak ausgeschlossen wird. Und hier haben wir wirklich unterschiedlichste Anfragen zum Thema dieser sogenannten Exclusion Lists. Das ist ein ganz großer Teil. Wir denken aber natürlich über eine integrierte Produktpalette nach und da gibt es dann natürlich mehrere Nuancen bis hin eben, und das ist unsere Future World Produktpalette, die hier wirklich mehr in Richtung Impact geht, also wirklich tatsächlich versucht, auch Partner zu sein in Adressierung von diesen großen Themen und entsprechend, sage ich mal, unsere reinste Produktpalette ist, was jetzt Nachhaltigkeitskriterien angeht.
Ja, das waren eine ganze Menge Punkte und ich glaube, eins ist deutlich geworden, wenn ein Asset Manager vorgibt, sich nachhaltig entwickeln zu wollen, dann hat er es ab da auf jeden Fall mit Wörtern wie Integrität, mit Glaubwürdigkeit und auch mit konsequentem Handeln zu tun. Und Sie haben, glaube ich, die Eckpfeiler, anhand dessen man das ganz gut einrahmen kann, die haben Sie uns geliefert. Dafür danke ich in diesem Gespräch. Am Ende des Podcasts, Frau Laut, frage ich meine Gesprächspartner immer, ob sie nicht für unsere virtuelle Vitrine, die wir haben, eine nachhaltige Zahl mitbringen können, die dann in der Summe der verschiedenen Zahlen, die in der Vitrine drin sind, uns eines Tages erlaubt, die Nachhaltigkeit besser veranschaulichen zu können. Was haben Sie uns denn für eine Zahl in die Sendung mitgebracht?
Zahl 17. Und 17 steht für die UN Sustainable Development Goals. Die sind schon vor einiger Zeit natürlich aufgestellt worden und es sind 17 an der Zahl.
Und dann meine letzte Frage richtet sich immer Literaturempfehlung. Haben Sie etwas für unsere Zuhörer, wo Sie sagen, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Investments im Allgemeinen beschäftigen möchte, dann ist das etwas, was sich lohnt zu lesen. Das kann ein Buch sein, das kann eine Internetseite sein, das kann auch eine Studie Ihres Hauses sein.
Ja, da gibt es etwas, das ist tatsächlich eine Studie unseres Hauses und es ist unser Energy Transition Modell und es ist ein wunderbares Werk, was sich eben damit auseinandersetzt, wie sich unser Energiemix verändern muss, um eben mit dem 2 Grad Temperatur Paris-Akkord einherzugehen. Faszinierend in Bezug auf die Implikationen und faszinierend in Bezug auf dessen, was das Modell uns aufzeigt.
Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Wir sehen uns am 5. September und werden dann mit einigen Kollegen die Gelegenheit haben, über das Thema Roadmap zu sprechen, denn es müssen ja nicht alle unbedingt so machen, wie es bei Ihnen gemacht worden ist, oder können auch vieles anders sehen. Die unterschiedlichen Ansichten beleben das Geschäft. Ich freue mich auf dann und lege den Zuschauern nochmal unsere E-Mail-Adresse ans Herz, suscon@drescher-c.de. Bedanke mich fürs Zuhören und bei Ihnen, Frau Laut.
Vielen Dank.